Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and Travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen. Hey, konnichiwa, welcome, ciao, hola oder einfach nur moin. Mein Name ist Arndt, ich bin der Host des Enjoy and Travel Podcasts und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Zuletzt waren wir im Schwarzwald und jetzt geht es in Deutschlands Hauptstadt nach Berlin. Dort ist Tim Starke ansässig und der hat mich in sein Büro eingeladen. Er ist der Geschäftsführer der Deutschland-Niederlassung von Thurgau Travel und zusammen haben wir ein wenig über das Unternehmen, die Routen und andere Pläne gequatscht. Tim, Thurgau Travel ist ja schon seit über 20 Jahren auf dem Markt und einer der bedeutendsten Flussreiseveranstalter, ursprünglich aus der Schweiz. Ein Familienbetrieb habe ich auch gelesen und ihr seid jetzt seit 2 Jahren auch hier in Deutschland vertreten. Erzähl doch mal am Anfang ein bisschen was über die Geschichte von Thurgau Travel.
Ja, also die Geschichte von Thurgau Travel ist sozusagen eng mit der Schweiz verbunden. Der Gründer ist der Hans Kaufmann, der auch schon in der Schweiz sozusagen eine Koryphäe im Tourismus ist, mit Zugreisen, auch mit Schiffsreisen schon in den 70ern angefangen hat und dann letztendlich Anfang der 2000er Jahre dann Thurgau Travel, wie wir es heute kennen, mit den Flussreisen als Fokus gegründet hat und das Ganze natürlich dann sehr erfolgreich auch fortgeführt. Einmal mit den Reisen in Deutschland, in Europa, also die ganzen üblichen Rhein-Donau, Seine, Rhône und so weiter. Dann auch so ein bisschen diesen regionalen Charakter mit in den deutschen Regionalflüssen und dann aber auch im Fernreisenbereich, so war er einer der ersten, der beispielsweise auf dem südlichen Mekong dann auch ein Personenschiff operiert hat. Und nach reiflicher Überlegung, nicht allein wegen der Pandemie, wurde dann eben überlegt, es gibt ein großes Deutschlandangebot, gerade außerhalb von Rhein und Donau, und wurde dann natürlich so ein bisschen ein Marketing-Research betrieben und kam dann zu dem Schluss, dass es doch durchaus ein Potenzial hat, das Ganze in Deutschland auch verfügbar zu machen für ein deutsches Publikum, also die Reisen sind ja schon etabliert in dem Sinne, nur die Deutschen wussten gar nicht, wie viele schöne Schiffe quasi vor der eigenen Haustür vorbeifahren. Und das war dann letztendlich der ausschlaggebende Grund dafür, dass wir in Berlin jetzt ein Büro haben. Genau.
Das übrigens sehr gemütlich ist. Was ist denn das Besondere an euren Reisen? Wo hebt ihr euch vielleicht ab? Habt ihr einen Unique Selling Point?
Na, einer der Unique Selling Points ist sicherlich ein bisschen die Auswahl, die wir haben. Also wir haben, muss man dazu sagen, in Deutschland eine kleinere Auswahl als in der Schweiz, einfach weil wir nicht so groß sind. Wir wollen das so ein bisschen kuratieren, wenn ich so den Ausdruck benutzen darf. Und da gehen wir natürlich so vor, dass wir sagen, wir bestechen durch die Routen. Das will heißen, wir konzentrieren uns auf die, ich sage ungern den Satz Nebenflüsse, es sind für mich so Regionalflüsse und dazu gehört eben Havel, Oder, Weser, Saar, Neckar, eben all das, was nicht Rhein und Donau ist. Und da ist es eben ein bisschen so, dass aufgrund von der Schiffsgröße, das sind dann kleinere Schiffe, 80 Leute, wenn es voll besetzt ist beispielsweise, ist es eine ganz andere Atmosphäre auch beim Reisen, als wenn man natürlich mit 200 anderen unterwegs ist. Das ist völlig logisch. Und wir versuchen dann auch, das Ganze mit einem besonderen Programm zu garnieren, ob das die Besuche sind, ob das die Route selber ist und das Ganze dann natürlich noch zum besonderen Erlebnis zu machen. Das ist so ein bisschen unser Kern. Jetzt schreiben sich das natürlich viele auf die Fahne. Wir garnieren das Ganze natürlich auch noch ein bisschen mit. Wir sagen dann in Deutschland, wir haben die Schweizer Qualität, ist ja auch so. Die Schweizer legen sehr großen Wert auf den Service, auf die Kulinarik beispielsweise. Also das sind natürlich überall kleine Dinge, die herausstechen und die natürlich dann letzten Endes die Reise auch besonders machen.
Und wichtig für so eine Reise sind natürlich auch die Schiffe, und du hast es ja schon angedeutet, ihr habt Boutique-Schiffe, also eher kleinere Schiffe. Man taucht auf diesen Schiffen quasi ein bisschen in eine ältere, vergangene Zeit ein. Ist das auch so gewollt oder hat das vielleicht auch etwas mit der Zielgruppe zu tun? Wie sind diese Schiffe ausgestattet?
Also es hat einerseits natürlich auch mit der Zielgruppe zu tun, was, wenn man so sagt, aus einer anderen Zeit. Ich sage mal, das hat eine schöne Patina, ne? Das ist natürlich gepflegt und vom Setting her modernisiert, aber man sieht natürlich, es stammt aus einer anderen Zeit, hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Art Schiff eigentlich heute, ja, immer weniger bis gar nicht mehr so gebaut wird. Und wir modernisieren das Ganze natürlich mit den Aspekten, die heute wichtig sind. Also heute wird jeder sagen, natürlich muss WLAN sein, natürlich ist WLAN an Bord und Flachbildschirme und so weiter. Das ist natürlich klar und trotzdem soll es den Charme des sozusagen diesen Grand Hotel-Stil, wie wir sagen, so ein bisschen behalten. Also es ist so ein bisschen die Sache zwischen, es gibt gar nicht so viele neue kleinere Schiffe, die dann auf den Flüssen unterwegs sein können. Und das andere eben ist natürlich auch die Zielgruppe, das zeigen so die Umfragen, die wir dann bei unseren Gästen dann natürlich auch machen, dass die so etwas doch durchaus gutieren. Das heißt nicht, dass ein modernes Schiff wie unsere neue Toga Gold, die auf dem Rhein unterwegs ist und auf dem Main, die sehr anders ist, sehr modern, dass das nicht gutiert wird, aber es hat natürlich so einen gewissen Charme für viele und deswegen wollen wir uns das natürlich auch bewahren.
Wir bleiben noch mal ganz kurz bei der Zielgruppe, denn wer ist denn überhaupt eure Zielgruppe? Weil Flussreisen, das, ja, wenn ich mit Leuten darüber spreche, die sagen ja schon, ja, Flussreisen, das ist ja eher was für ältere Leute, weil die sich das ja auch eher leisten können, auch zeitlich. Ist es bei euch auch so oder habt ihr auch irgendwie Programme, wo ihr versucht, den Nachwuchs ranzukriegen, also eher jüngere Leute?
Natürlich, klar. Ich würde mir nichts Gutes tun, wenn ich behaupten würde, es ist bei uns nicht so. Es ist bei uns natürlich auch so. Die ältere Zielgruppe hat natürlich damit was zu tun, nicht nur mit dem Leisten. Wir glauben, es kann sich bei uns für jeden Geldbeutel ist etwas dabei. Hat natürlich aber auch damit zu tun, dass viele Reisen natürlich außerhalb der Ferienzeiten stattfinden. Das ist natürlich dann auch für die jüngere Zielgruppe nicht immer einfach so mal zu stemmen oder eben sozusagen den ganzen Jahreszyklus abgedeckt. Trotzdem ist es natürlich so, da unterscheiden wir uns auch kaum von Mitbewerbern, dass wir Angebote aufgelegt haben, die auch ein jüngeres Publikum anspricht. Da geht es dann darum, dass wir sagen, ne, die Leute werden heutzutage aktiver. Ne? Derjenige, der vor 30 Jahren, ich sag mal 60, 65 war, hat ein anderes Erleben gehabt als jemand, der das heute ist. Die Leute sind sozusagen sehr viel aktiver und interessierter unterwegs und deswegen haben wir beispielsweise jetzt für dieses Jahr auch Fahrradreisen auf unserer Ostseetour, also das sozusagen statt eines längeren Stadtrundgangs gibt es dann eine Fahrradtour für sozusagen jetzt nicht die Durchtrainierten, aber eben auch nicht die völligen Anfänger auf E-Bikes entlang in dem Fall des Odertals. Und wollen damit so ein bisschen auch signalisieren, wir haben auch für die Interessierten darunter ein paar Aspekte aufgegriffen. Das andere ist Genussreisen, das ist nicht neu, aber wir versuchen der ganzen Sache natürlich dann einen neuen Aspekt zu geben. Da haben wir auf der vorhin schon angesprochenen Toga Gold dann eine besondere Kulinarik mit einem vegetarischen Koch aus der Schweiz. Der ist dort sehr bekannt und der hat extra für uns das Menü gemacht, gutiert. Und eben dieser vegetarische Koch und die ganze Thematik ist so ein bisschen modern und das soll natürlich auch dazukommen. Genau, also da sind wir dabei, dass wir auch ein bisschen was machen. Es gibt auch Familienreisen. Wir versuchen so ein bisschen das auch so möglich zu machen für, ich sag mal so, die verschiedenen Generationen, dass die Oma mit dem Enkel und so weiter. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, da muss man dranbleiben, aber wir glauben schon, dass das auch eine Form ist, dass es attraktiv für die gesamte Familie ist.
Junge Leute, die gucken heute wahrscheinlich auch, ich denke jetzt mal an Fridays for Future, nochmal auf diesen Punkt Umweltaspekt. Auch da seid ihr ganz vorne dabei mit einem neuen Schiff, das hast du ja schon erwähnt. Vielleicht erzählst du mal, wie wichtig diese Aspekte für euch sind und was ihr da bei euch im Repertoire habt.
Also ist natürlich klar, dass das Schiffsreisen oder das allgemein der Umweltaspekt beim Reisen einen sehr größeren, da wird sehr viel mehr drauf geachtet als noch vor 10, 20 Jahren. Und deswegen haben wir natürlich gesagt, für einen Neubau, wie die Tober Gold das ist, also das ist ein Reihenschiff mit Maximum 180 Personen, also schon ein größeres Schiff, dass wir dann gesagt haben, wir wollen den gesamten Neubau trotzdem unter dem Aspekt Umwelt, Verträglichkeit, sage ich jetzt mal, um es grob zu umschreiben. Und da gehört mit rein, dass wir natürlich durch die modernste Motortechnik, Katalysatortechnik, dann eine Einsparung an Treibstoff natürlich erreichen, dass wir das Konzept an Bord sehr viel über Recycling funktioniert. Da geht es um Abwasserkonzepte und so weiter. Das ist ja alles ein Umweltimpact, wie es so heutzutage auf Neudeutsch so heißt, den es auf jeden Fall zu managen gilt. Und dann auch der Energieverbrauch. Wir haben dann zum Beispiel auch Solarpaneele in den Railings eingebaut. Das treibt jetzt noch kein Schiff an, aber wird dann abends zum Beispiel locker ausreichen, um die ganzen Nachttischlampen zu betreiben. Every little counts, sagt der Amerikaner dazu. Und das wollen wir natürlich dann dazu beitragen. Also auch das, wir rüsten unsere jüngere oder die kleinere Flotte, die Boutique-Schiffe natürlich dann auch sukzessive nach, dort, wo es eben möglich ist, dass wir wollen einen gemeinsamen Standard der gesamten Flotte erreichen, was die Umweltverträglichkeit angeht.
Was die Leute dann natürlich am besten direkt auf euren Schiffen selber ausprobieren können, denn das Frühjahr steht vor der Tür, die Reiselust steigt, ihr habt jetzt das Programm 2024 vorgestellt. Was gibt's denn da Neues und Spannendes bei euch? Was kann man denn mit euch erleben?
Also neu, da fangen wir gleich mit an. Die gesamte Saison wird mit einer neuen Tour starten, und zwar von Hamburg nach Prag. Also quasi die gesamte Elbe von der Mündung bis zur Moldau, sage ich immer so schön. Und das ist, Elbe ist gerne so ein Punkt, da schauen die neugierigen Flussreisenden immer drauf, weil sie eben nicht das ganze Jahr möglich ist oder beschiffbar ist. Und dann haben wir gesagt, eine schöne Frühjahrstour würde dann ein schönes Zeichen sein für den Beginn der Saison. Und ansonsten haben wir sozusagen unser Regional, diese Boutique-Schiffe, die ja schon genannt wurden, so ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben auch gesagt, wir fahren mal nicht nur von Ost nach West. Wir haben ja relativ viel Amsterdam-Berlin, Bremen-Amsterdam oder auch Kiel nach Berlin. Die Ostsee ist noch dabei, dass wir gesagt haben, wir fahren dann auch mal beispielsweise von Münster nach Saarbrücken. Das ist auch eher selten. Da hat man dann eben den Dortmund-Ems-Kanal und Rhein, Mosel und Saar dabei. Oder auch bis nach Nancy, also die obere Mosel, auch selten beschifft. Und das ist sozusagen ein bisschen der Regionalflussbereich. Und im europäischen Bereich, da sind wir natürlich dann in Frankreich, auf der Rhone und auf der Seine. Und das sind sozusagen die größeren Sachen. Und jetzt sind wir natürlich kurz vor der ITB auch schon wieder im Jahr 25. Und da würden dann zwei, drei neue, komplette neue Reisen dann auch auf dem deutschen Markt landen, über die wir vielleicht dann später nochmal eingehen.
Vorhin hast du ja auch schon mal erzählt, dass ihr auch exotische Reisen habt, nicht nur in Europa. Das ist ja auch einer der Pioniere. Auch da kombiniert ihr dann zwei ganz spannende Flüsse miteinander, sodass man die längste Flusskreuzfahrt der Welt machen könnte, wenn man will.
Das ist natürlich eine Strecke, die, muss ich zugeben, da möchte ich auch mal dabei sein. Also die Ganga Vilas, das ist ein 5-Sterne-Schiff für Maximum 36 Personen, also schön klein und fein und ist schiffbar sozusagen, ja, der größten Teil des Ganges, dann von Varanasi bis zum Delta, also bis Kalkutta. Und dann gibt es eben auch einen Abschnitt, wo wir von Kalkutta über Dhaka, die Hauptstadt von Bangladesch, bis nach oben, dann wieder nach Indien, nach Assam fahren. Assam kennen viele vom Tee. Und die gesamte Strecke ist natürlich dann nicht nur für den Flussreiseliebhaber, sondern auch überhaupt für den Abenteurer. Etwas so eine Entdeckerfahrt führt gerade in Bangladesch dann durch Gegenden, wo man als Landtour auch nicht unbedingt hinkommt. Da ist vielleicht die Hauptstadt Dhaka noch dabei. Und dann wird es aber von Reiseangeboten schon sehr mau. Und dann kommt man natürlich an Ecken, wo man auf dem herkömmlichen Touren oder Fahrten überhaupt keine Touristen hat. Man hat natürlich dann auch wenig diese Infrastruktur, an die wir uns ja mittlerweile schon alle gewöhnt haben, mit den Services und den Hotels und so weiter. Also sehr viel Ursprünglichkeit, was gerade die Menschen vor Ort angeht. Und das ist natürlich heutzutage, muss man auch zugeben, in der Tourismuswelt immer seltener. Und deswegen sind wir da ganz stolz drauf, dass wir in der Gegend der Welt dann so ein kleines, feines Produkt haben. Ich muss dazu sagen, wir haben natürlich dann schon gesehen, die lange Tour ist natürlich etwas für Superlative und Spezialisten. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es dann auch möglich, dass es in Teilabstrecken möglich ist und haben das jetzt nochmal unterteilt. Also es sind dann wirklich alles zwischen 14, 21, 31 Tage. Solche Etappen kann man sich da vorstellen und kombinieren. Also das ist natürlich was, da hegen wir große Hoffnung, ja.
Ihr hört den Enjoy and Travel Podcast. Wir sind heute im Büro von Thurgau Travel in Berlin. Bei mir ist Geschäftsführer Tim Starke für die Deutschland-Niederlassung. Und wir haben schon erfahren, dass er gerne mal die längste Flusskreuzfahrt der Welt machen möchte. Gibt es denn auch Touren, die du besonders gerne fährst oder die du in Zukunft vielleicht auch das erste Mal fahren wirst?
Ja, in der Tat, gar nicht so weit weg. Ich werde mal, was mir eben noch fehlt, so ein bisschen die Nordseeküste mit der Saxonia ein bisschen erforschen. Also sozusagen die Weser rauf und dann über die Hunte und die Ems, Dollard, Eiselmeer, Groningen bis nach Amsterdam. Also diese Strecke, die fehlt mir noch. Und das ist ja sozusagen auf der Saxonia, die wir ja sehr oft von Amsterdam nach Berlin schicken. Etwas, was ich gerne noch kennenlernen will, weil wir doch merken, dass es eine Tour, die ist populär, hat so seinen Charme, weil sie ja, wenn sie von Berlin nach Amsterdam geht, da haben wir die Havel, da haben wir die Weser, da haben wir die Ems mit den klassischen Flüssen, dann haben wir aber auch sowas wie da ist natürlich der Mittellandkanal dabei, da sind noch ein paar andere Kanäle dabei, dann haben wir ein küstennahes Gewässer mit dem Dollard. Insofern ist es eine Mischung an Gewässerarten und eben nicht so wie bei Rhein und Donau, wo es ein Fluss ist, und dann ist es das auch. Das macht das Ganze natürlich so ein bisschen, in Anführungsstrichen, abenteuerlich, wenn man davon reden kann, im eigenen Land, im Vorgarten das zu haben. Man hat Schleusen, man hat manchmal auch Schiffshebewerke, jetzt bei der Tour nicht, aber das ist eben nur bei den kleinen so, bei den kleineren Flüssen. Und darauf bin ich sehr, sehr neugierig.
Ja. Neugierig war ich ja im Dezember, als ich mit euch die Weihnachtsmarkt-Hopping-Tour machen durfte. Ihr erinnert euch, alle, die den Podcast gehört haben, Folge Nummer 28. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? War das aus einer Glühwein-Idee heraus? War das bei einer Weihnachtsfeier nachts um 1 Uhr, dass ihr gesagt habt, lass uns mal mit dem Schiff von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt in Norddeutschland fahren? Wie ist das entstanden?
Also die Erfahrung hat gezeigt, dass zumindest von den Schweizern Kollegen ist es natürlich so, dass die Adventsfahrten unten im Rhein, also von Basel ausgehend dann in den Rhein hoch, die waren immer sehr populär. Das ist natürlich, hat damit zu tun, dass das Elsass um die Ecke und das ist natürlich ja, mit mittelalterlichen Weihnachtsmärkten und so weiter. Und dann haben wir gedacht, es muss doch auch möglich sein, das vielleicht in anderen Gegenden auch zu machen, weil, muss man auch sagen, Deutschland ist nicht arm an schönen Städten. Und nicht arm an Weihnachtsmärkten dazu. Und Dresden, Berlin ist eben auch eine Strecke, die sich auch so anbietet, A, von der Länge und auch B, von den Möglichkeiten, die es da gibt. Und dann haben wir eben gesagt, warum nicht auch, wo vielleicht keiner so oder was bisher eher unbekannter war in dem Weihnachtsmarkt-Zusammenhang und haben dann die Saxonia zwischen Bremen und Münster letztes Jahr gehabt und werden das auch dieses Jahr zwischen Bremen und Leer machen, also sozusagen die kleineren Juwele der Weihnachtsmärkte zwischen Bremen, Oldenburg, Papenburg, Emden etc. besuchen. Und da gibt es wirklich Fans, nicht wenige, die genau so etwas suchen. Wurde dann auch in der NDR Nordreportage letztes Jahr abgebildet und wir haben gemerkt anhand der Zuschriften und Kontakte, dass das doch einen gewissen Charme hat, der gesucht ist.
Genau. Auf jeden Fall. Wer denkt sich denn sowas aus? Also wie läuft so eine Programmplanung ab? Du sagst jetzt so, im März 2024 steht schon das Programm für 2025 und ja wahrscheinlich auch darüber hinaus.
Na, das ist immer ein gemeinschaftlicher Prozess, nenne ich es jetzt mal. Es geht ja davon aus, dass wir, die wir im direkten Kontakt A, die Kolleginnen sind im Kontakt mit den Kunden, wir haben auch sozusagen das Feedback von den Reisen, die Kunden kommen dann mit Kommentaren etc. Und auch wir haben ja in Deutschland in erster Linie einen B2B-Vertrieb, also mit Reisebüros und anderen Reiseveranstaltern, die dann wiederum sagen, hey, wir kriegen öfter Anfragen, macht ihr auch was, beispielsweise auf dem Neckar oder Ähnliches. Und das tragen wir dann zusammen mit dem Produktteam, die sich natürlich ganz genau auskennen, was geht überhaupt, wo gibt es überhaupt Anleger, ne? Was macht Sinn, wie lange dauert dann ein Ausflug zu machen, wie kommen wir da mit einer klassischen 7-Nächte-8-Tage-Tour hin. Und dann wird das alles zusammengetragen und wird sozusagen eine Auswahl getroffen, die dann natürlich geschmiedet wird, wenn wir in den Vorgesprächen mit Reisebüropartnern etc. herausfinden, ja, da sagen etliche, das können Sie sich vorstellen, beziehungsweise haben Sie sich auch oder sowas haben Sie gesucht und dann wird das sozusagen geplant, genau.
Wie weit ist denn bei so einer Planung der Vorlauf?
Also ein Vorlauf ist schon, man muss mittlerweile sagen, 1,5 Jahre. Ne? Also wir sind jetzt natürlich schon, das Jahr 25 ist quasi ausdefiniert. Für die Fernreisen ist es immer noch mal ein bisschen mehr. Also wenn ich sage nächstes Jahr, dann meine ich natürlich 25, 26, Frühjahr 26 für die Fernreisen. Und dann natürlich auch, wenn wir uns so ein bisschen angucken, wir wollen ja nicht gleich ganz viel neu, sondern man muss das so ein bisschen aufteilen, dann haben wir schon so ein paar Ideen für 26. Also 1,5, 2 Jahre ist Vorlauf, ja.
Okay, und ich schließe jetzt hier nochmal den Kreis, denn ich habe ja vorhin gesagt, ihr seid vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen, habt hier in Berlin von Turgo Travel euer Deutschlandbüro eröffnet. Das war nach, beziehungsweise es war ja auch noch ein bisschen Corona damals. Corona hat die komplette Reisebranche aus dem Gleichgewicht gebracht und erschüttert. Seid ihr denn aus diesem Loch rausgekommen und wie hat es sich denn für euch seitdem entwickelt?
Also seitdem, es stimmt, als wir angefangen haben, kann ich mich noch erinnern, auf der ersten Reise, die ich dann gemacht habe, da hatten wir das dann hier sozusagen den Geschäftsteil schon gegründet, da gab es noch Maskenvorgaben. Das, ne, wir sitzen jetzt hier im Jahr 24 und es kommt uns wahrscheinlich so vor, als ob es ne, ein halbes Leben vorbei ist, aber es war noch gar nicht so lang her. Der Grund ist natürlich auch, dass so ein tiefgreifender Änderung oder Einschnitt, kann man ja sagen, gerade im Tourismus, natürlich auch dazu führt, dass sich sowohl bei den Reisenden was ändert, dieses Bewusstsein, man muss vielleicht gar nicht so weit weg oder dass der Wunsch, nah an zu Hause zu sein, falls irgendwas ist, das war ja der Hintergrund. Und natürlich dann auch der Effekt, den ein Markt selber hat. Also wir haben natürlich viele Reisebüros, deren Existenz dann in Frage gestellt wurde und in Schwierigkeiten kam. Der gesamte Sektor natürlich. Und das kann dann natürlich auch immer gleichzeitig eine Chance sein. Das ist so ein bisschen diese Geschichte, die sicherlich die Schweiz dazu bewogen hat, das anzutreiben. Und für uns selber ist es natürlich so, wir sind jetzt schon wieder noch nicht ganz auf dem Niveau von Prä-Corona, sage ich mal. 2019 ist immer so ein Vergleichswert. Aber wir sind schon fast auf dem gleichen Niveau. Jetzt hat sich ein bisschen was verändert. Wie früh buchen die Leute? Was buchen sie genau? Das hat sich sicherlich geändert, aber dahingehend sind wir doch ganz froh, dass das so gut angenommen wurde.
Und wir gucken einfach mal, wie das Angebot unter anderem in diesem Jahr angenommen wird. Das war Tim Starke, der Geschäftsführer des Deutschlandbüros von Turgo Travel. Ich war mit ihm in Berlin in seinem Büro zum Gespräch und bedanke mich an dieser Stelle. Wenn ihr Lust habt, zum Beispiel auf die längste Flusskreuzfahrt der Welt oder einfach nur mal von Stadt zu Stadt zu fahren und dort mit dem Fahrrad weiterzufahren, alles ist möglich, alles angeboten von Turgo Travel und wenn ihr das genaue Angebot sehen wollt, dann geht doch einfach ins Internet auf turgotravel.de. Ich verlinke euch den Link natürlich auch in den Shownotes und vielleicht werdet ihr dann glücklich. Ich bedanke mich wieder, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge dabei seid. Ich weiß schon, wo es hingeht, ihr noch nicht. Deswegen solltet ihr diesen Podcast unbedingt abonnieren, denn so viel kann ich schon mal sagen. Es war nicht ganz so gutes Wetter, aber Es waren tolle Erlebnisse und das zählt doch am Ende. In diesem Sinne, bis bald, macht's gut, auf Wiederhören und ich sag Antividerci. Enjoy and travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.